Jetzt danke ich für den Vortrag. Er spricht über Uranus und Pluto. Und vor allem dieses Quadrat haben wir ja endlich überstanden, dass er jahrelang am Himmel war. Und er wird uns zeigen, was er jetzt für großartige Chancen und Möglichkeiten hat. Danke, Kommen.
Okay.
Danke.
Tja, freuen Sie sich nicht zu früh. Sie haben 33 Monate allerlei hinter sich gebracht während dieses Quadrates. Im Juni 2012 ist es losgegangen und jetzt am 17. März, je nachdem wie man die Ephemeriden liest, war die letzte exakte Passage. Lässt man eine 1-Grad-Orbis-Regel gelten, die sich empfiehlt, sie gelten zu lassen, dann hat das Ganze von Anfang 2012, Ende 2011 bis Ende 2015 gedauert. Das heißt, wir haben 4 Jahre Plackerei hinter uns, beziehungsweise noch nicht ganz 4 Jahre Plackerei, ein bisschen kommt noch. Und das, was so im Moment passiert, vorsätzlich zum Absturz gebrachte Flugzeuge, ein Köpfungskalifat im Mittleren Osten, das lässt darauf schließen, dass diese Uranus-Pluto-Konstellation noch ein bisschen fortwirkt. Sie können ja mal eine Gewissenserforschung machen, was habe ich persönlich in dieser Zeit entweder an Schreckensdingen erlebt oder an tollen Unsinn angestellt. Ich fange mal mit mir an. Ich habe in dieser Zeit erstens einen Parkinson entwickelt. Scheibenhonig, ne? Nicht, aber es geht alles etwas langsamer. Es macht noch genauso viel Spaß. Und ich habe angefangen, in Japan auf einem Pilgerweg zu laufen. Typisch Uranus, typisch Pluto. Es fallen einem verrückte Dinge ein, Uranus, und dann verändert man sich an diesen verrückten Dingen, Pluto. Machen Sie mal die Gewissenserforschung. Keiner von uns ist aus diesen 33 oder 48 Monaten, je nachdem, wie man es liest, unverändert hervorgegangen. Wir alle haben unter dieser Konstellation gelebt, gebebt, gelitten, gestritten und uns hoffentlich auch gefreut und uns sind vielleicht ein paar neue Gedanken eingefallen. Ja, wir erwarten uranisch innovative Impulse. Uranus ist ja angeblich der Planet von uns Astrologen. Ist die Astrologie eigentlich innovativ? Weiß ich nicht. Wäre auch noch eine Wissensfrage angesichts dieser Konstellation. Wir sehen in eine leuchtende Zukunft der Wissenschaft der Menschheit. Ja, das ist Uranus. Und auf der anderen Seite haben wir eine lückenlose Überwachung im Bankenwesen. Steuern müssen gezahlt werden. Und der NSA hört unsere Telefonate mit ab. Unsere E-Mails werden kurz mal abgegriffen und kontrolliert, ob da auch nicht etwa der Köpfung und dem Kalifat, das wohl überhaupt geredet wird. Wir werden lückenlos überwacht, wir werden gegängelt. Es gibt für alles und jedes einen Kommissar, hätte ich beinahe gesagt. Wir werden in Abhängigkeit gehalten, was davon wird bleiben. Bleibt Uranus oder bleibt Pluto? Pluto, das ist der Zwang, die Abhängigmachung, die lückenlose Überwachung, die Bemächtigung. Und vielleicht bemächtigen wir uns, oder vielleicht bemächtigt man sich unserer, weil wir selbst mit Macht nicht umzugehen wissen. Wäre auch noch eine Wissensfrage. Was alles hat das mit Astrologie zu tun? Zumindest hat es zu tun mit Uranus Pluto. Aber noch ein bisschen mehr, und da will ich Sie jetzt mal heute Abend ein bisschen mit beschäftigen und mich auch. Wir betrachten die Astrologie als eine Sprache des Kosmos, mit der wir Menschen den Reichtum von Zeitqualitäten beschreiben. In unserer Vorstellung von Astrologie stellt diese den optimistischen Blick auf Zeit als eine Art Füllhorn von Möglichkeiten dar. Die Struktur und die Bedeutung dieser Möglichkeit ist mit den Konstellationen und den Bewegungen von Sonne, Mond und den Planeten gegeben. Das heißt, es gibt nicht zu beliebigen Zeiten beliebige Möglichkeiten. Das suggeriert uns unsere Vorstellung von Freiheit. Wir seien jederzeit frei zu allen möglichen Dingen, die uns in den Kopf kommen oder auch nicht in den Kopf kommen. Aber so tickt Astrologie nicht. Zu bestimmten Konstellationen sind bestimmte Möglichkeiten gegeben, viele andere Möglichkeiten nicht. Aber es sind immer noch mehr Möglichkeiten gegeben, als wir uns in derselben Zeit ausdenken können. Paradox, nicht wahr? Das folgt also einer Ordnung, und eine Ordnung stellt natürlich eine Einschränkung dar. Aber diese Einschränkung gilt um des lebendigen Wachstums willen. Und auch so gibt es, wie gesagt, eine Fülle von Möglichkeiten, weit mehr, als wir je ausschöpfend benennen können. Die tatsächlich auskristallisierte Wirklichkeit ist sozusagen der Grenzfall dieser Möglichkeiten. Klar, wir erwarten von der Astrologie eine zutreffende Prognose, eine zutreffende Beschreibung der Wirklichkeit, vor allem wenn es eben um Vorhersage geht. Aber Astrologie bleibt ja nicht beschreibend bei der Wirklichkeit stehen, das wäre langweilig. Sie betrachtet und beschreibt Wirklichkeit um der impliziten Möglichkeiten willen. Und damit erschöpft sich die zukunftsorientierte Arbeit der Astrologie nicht in Prognose, sondern sie bezieht Zukunftsforschung mit ein. Sie ist Erörterung von gesellschaftlichen und technologischen Möglichkeiten, ist Arbeit an Utopien. Das halte ich für die eigentliche gesellschaftliche Aufgabe des Astrologen, an Utopien zu arbeiten, aufgrund seiner Kenntnis der Wissenschaft, aufgrund seiner Kenntnis der Regeln, die sich im Planetensystem physikalisch abspielen und die einen Bezug zur Entwicklung der Menschheit haben und zur Entwicklung der Individuen. Wir arbeiten in der individuellen Beratung mit Klienten gemeinsam an deren Möglichkeiten und Entscheidungen, indem wir mit Hilfe der jeweils aktuellen Konstellationen verschiedene Szenarien durchgehen. Das heißt, egal ob wir Individualastrologie um der Beratung willen machen oder Mundanastrologie, unsere Aufgaben und unser Horizont sind und bleiben dieselben. Arbeit an der Zukunft der Welt, Arbeit an den Möglichkeiten und Entscheidungen der Welt, Arbeit an der Zukunft des Klienten. Immer wieder dämmert das Wassermann-Zeitalter herauf, so auch jetzt. Das Wassermann-Zeitalter ist sozusagen eine eschatologische, endzeitliche Chiffre, die wir Astrologen gerne bemühen, um außergewöhnliche Konstellationen zu verstehen. Zum Beispiel die Jahrhundertsonnenfinsternis über Mitteleuropa 1999, das sogenannte Ende des Maya-Kalenders 2012 oder jetzt, kaum dass der Maya-Kalender vorbei war, drohte schon neues Ungemach am Himmel, nämlich die Uranus-Pluto-Konstellation. Wir beschreiben mit dem Wassermann-Zeitalter alles das, was wir nicht so richtig verstehen, was uns aber spannend, wahnsinnig, grundstürzend vorkommt. Warum eigentlich? Woher kommt das Reden vom Wassermann-Zeitalter? Astrologen antworten dann immer, ja, das ist die Präzession, das ist das große platonische Jahr, das ist der platonische Monat und so weiter. Ich habe mal geguckt, seit wann ist das Reden vom Wassermann-Zeitalter öffentlich? Geredet haben davon in kleinsten Kreisen die Theosophen seit 1875, seit die Theosophie als eine Erfindung von Helena Blavatsky auf die Welt kam. Aber ein öffentliches Reden vom Wassermann-Zeitalter gab es in dem Sinne ja nicht. Das war Fachgeschwätz, wenn Sie so wollen. Öffentlich davon wird geredet seit Mitte der 60er Jahre, seit es dieses berühmte Musical Hair gibt, in dem offen vom Wassermann-Zeitalter die Rede war. Fällt Ihnen was auf seit Mitte der 60er Jahre? Und was war Mitte der 60er Jahre?
Uranus-Pluto.
Ne? Tja, warum Uranus, warum Wassermann-Zeitalter? Technik, Individualität, Reform, das steht für Uranus, das steht dann auch für den Wassermann. Tja, warum sind wir uns dessen denn so sicher? Warum sind wir uns der Innovation, der technischen Erfindung so sicher, wo es doch vom Uranus heißt, erwarten Sie das Unerwartete? Was erwarten wir eigentlich von Uranus, wenn er sich doch nur als unerwartet aufführt? Die alte Astrologie hat vielleicht nicht Unrecht daran getan, als Wassermann-Herrscher den Saturn zu sehen. Im Luftzeichen Wassermann ist das ein kosmisches Bild der Klarheit, der klaren Prüfung, der Reife, der nachhaltigen Innovation aufgrund einer wohlüberlegten Grenzüberschreitung. Wenn ich mich so angucke mit meiner Erdbetonung, zwei Faktoren im Stier, zwei Faktoren in der Jungfrau, könnte mich der Saturn als alter Herrscher von Wassermann viel besser gefallen. Aber was hat Gott getan? Der hat auch eine Mond-Uranus-Konjunktion ins erste Haus gelegt. Da stehe ich nur, muss mich auch mit dem Uranus vor allem bei mir selber auseinandersetzen. Wie schon angedeutet, auch bei dem zunehmenden Uranus-Pluto-Quadrat steht das Wassermann-Zeitalter mit auf der Sponsorenliste. Die Menschheit hat sich von esoterischen, theosophischen und anthroposophischen Spezialisten abgesehen, erst Mitte des 20. Jahrhunderts an das Thema Wassermann-Zeitalter gewagt, eben als die Uranus-Pluto-Konstellation neu mit der Konjunktion begann. Es ging dann aber auch weiter. Die New Age-Bewegung ab etwa Anfang der 80er Jahre ging ganz offen mit dem Begriff des Wassermann-Zeitalters um. 1980 erschien von Marilyn Ferguson die sanfte Verschwörung, auf Englisch The Aquarian Conspiracy, die wassermännische Verschwörung, müsste man das übersetzen. Da hören wir Uranus und Pluto geradezu im Titel. 1983 folgte Fritjof Capras Wendezeit und das New Age mit seinen Deutungen vom Wassermann-Zeitalter, von der Astrologie, von allem Möglichen, von Esoterik, etablierte sich in einer größeren Anzahl von Köpfen und Herzen. Dieser Prozess hat Ende der 80er Jahre, vielleicht 1987, mit der sogenannten harmonischen Konvergenz einen Höhepunkt erreicht. Und was war 1987? Wir hatten ein zunehmendes Halbquadrat von Uranus und Pluto. Die exakten Daten sind übrigens 23. Januar 1987, 1. September 1987 und 10. Dezember 1987. Wer hat die spirituelle, die harmonische Konvergenz angeregt? Ein bekannter Erforscher des Maya-Kalenders, ein Anreger namens José Arguey, der hatte dieses große Ereignis, eine globale Gemeinschaftsmeditation, angelegt. Maya-Kalender, Wassermann-Zeitalter, Uranus, Pluto, es scheint alles irgendwie zusammenzuhängen. Jetzt wollen wir das mal aufdröseln. Schon mal so als Geschmacksauslöser. Ich lasse das Wassermann-Zeitalter einfach mal anfangen, Mitte der 60er Jahre mit der neuerlichen Konjunktion von Uranus-Pluto. Der alte Zyklus, doch, das kann ich nicht lesen. Okay. Der alte Zyklus hatte 1850 im Zeichen Widder begonnen, der neue Zyklus begann im Zeichen Jungfrau. Was der alte Zyklus gebracht hat seit 1850, das war, wenn wir einen kleinen Orbit im Vorhinein gelten lassen, zunächst mal eine kräftige Revolution in ganz Europa. Im Schatten dieser Revolution hat übrigens die Schweiz ihre Bundesverfassung etabliert, die bis heute in veränderter Form gilt. Das heißt, die Schweiz fühlt sich modern auf ein Horoskop aus dem Jahr 1848 zurück. Das kriegt auch nicht jeder europäische Staat hin, die Überseestaaten schon gar nicht. Es hat zahlreiche Kriege gegeben, wieder kriegerisches Zeichen, als Startzeichen dieser Konstellation. Und jetzt, als der Zyklus erneut im Zeichen Jungfrau beginnt mit der Konjunktion 1965, 1966, wird das Reden vom Wassermann-Zeitalter öffentlich. Jungfrau ist anders als wieder, bei Jungfrau geht es relativ geordnet zu, das ist jetzt vielleicht eine Untertreibung. Bei Jungfrau und Waage, ich nehme mal diese beiden mittleren benachbarten Zeichen im Tierkreis, ist alles relativ ausgeglichen. Die Jungfrau gleicht auf der Sachebene aus, die Waage auf der persönlichen Ebene. Wie sieht es gegenüber dem Tierkreis aus? Fische, Widder sind auf sehr unterschiedliche Weise beides sehr unruhige Zeichen. Bei den Fischen weiß man nie, woran man ist. Aber es ist interessant, bei den Widdern weiß man auch nie, woran man ist, aber man kriegt Zoff, es ist irre. Tja, es könnte sein, dass das Wassermann-Zeitalter da beginnt, wo das öffentliche Reden vom Wassermann-Zeitalter beginnt. Es könnte sein, dass das Wassermann-Zeitalter mit dieser Uranus-Pluto-Konstellation im Zeichen Jungfrau tatsächlich in einer relativ friedfertigen Situation angefangen hat. Und das Wassermann-Zeitalter soll ja auch den Frieden bringen. Es soll das Ende aller Kriege bedeuten, es soll frei nach der Apokalypse des Heiligen Johannes, soll es ja ein tausendjähriges Reich des Friedens bringen und so weiter und so weiter. Ja, da stehen wir nun. Jetzt überspringe ich das mal mit dem Exkurs zum Wassermann-Zeitalter. Da stehen wir nun und wollen wissen, was es denn jetzt mit dieser Uranus-Pluto-Konstellation auf sich hat. Zunächst noch zum Beginn des Wassermann-Zeitalters, das sollte ich jedenfalls noch erwähnen. Astronomisch-technisch sind wir nach gut begründeter himmelsmechanischer Auffassung, und das entspricht auch der indischen Auffassung, der indisch-astronomischen Auffassung, noch etwa 6 Grad entfernt vom exakten Eintritt des Frühlingspunktes in das Sternbild Wassermann. 1 Grad, grob gesprochen, entspricht 72 Kalenderjahren. Das heißt, wenn wir noch 6 Grad entfernt sind, das ist auch ungefähr der Ayamamsa-Wert, 24 Grad und etwas, wenn wir vom siderischen in den tropischen Tierkreis umrechnen, wenn wir noch 6 Grad entfernt sind, dann sind wir 6 mal 72, nämlich 432 Jahre vom exakten Eintritt ins Wassermann-Zeitalter entfernt. Wie kommt Schubert Weller dazu, den Beginn des Wassermann-Zeitalters auf die Mitte der 60er Jahre zu legen? Antwort: Wir kennen einen Spielraum von plus minus 6 Grad oder auch die sogenannte Ein-Sechstel-Regel. Ein Aspekt wird dann virulent, wenn er sich etwa wenn er zu 5 bis 6 Grad noch nicht exakt ist, aber schon in Wirkung kommt. Wir nehmen Planeten, die etwa 5 Grad von der nächsten Häuserspitze entfernt sind, zumindest im Placidus-System, schon als wichtig für das folgende Haus in die Deutung mit hinein. Das heißt, wir lassen einen Spielraum im Vorhinein gelten. Mag sein, dass das exakte astronomische Wassermann-Zeitalter erst in 430 Jahren oder in 400 Jahren eintritt. Wir spüren schon dessen Vorauswirkungen und fangen an, öffentlich davon zu reden. Die Deutung würde dieselbe bleiben. Das Wassermann-Zeitalter, egal wann es astronomisch anfängt, es fängt wahrscheinlich erst in 400 Jahren an, macht aber schon jetzt sich bemerkbar, macht von sich reden, und zwar im Zusammenhang mit einer durchaus wassermännischen Konstellation Uranus-Pluto, einem Zyklus, der ziemlich viel tut in Sachen Innovation, der ziemlich viel tut in Sachen Menschheitsentwicklung, der ziemlich viel macht auf der öffentlichen, auf der gesellschaftlichen und auf der privaten Ebene. Mit anderen Worten, der wahre Start des Wassermann-Zeitalters vielleicht um 2400, 2500 nach Christus, der gefühlte Start schon jetzt. Mit anderen Worten, das Wassermann-Zeitalter wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Warum habe ich diese Liste aufgelegt? Ich weiß nicht, ob Ihnen das auffällt. Ich habe einfach mal im Hochmittelalter angefangen, habe also die einzelnen Zyklen untersucht, ihre Dauer in Jahren und das Tierkreiszeichen, wo diese Zyklen beginnen. Der Zyklus selbst ist sehr uranisch, denn er hat eine wechselnde Zykluslänge zwischen 112 und 142 Jahren. Das hat damit zu tun, dass der Pluto sich auf einer langgezogenen elliptischen Bahn bewegt. Bewegt Pluto sich schnell, entwischt er sozusagen den Uranus, der hinter ihm her ist, und darum dauert es länger, bis der Uranus wieder zur Konjunktion mit Pluto findet. Bewegt der Pluto sich langsam, dann fängt der Uranus, der sehr regulär 84 Jahre an, der fängt den Pluto schneller wieder ein. Das heißt, der Zyklus ist kurz, wenn Pluto relativ langsam läuft. Der Zyklus ist lang, wenn Pluto relativ schnell läuft. Und Sie erinnern sich, dass vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Pluto relativ schnell gelaufen ist. Ja? Seit dem Hochmittelalter, ich habe einfach mal nach der Jahrtausendwende angefangen zu gucken, wo ist der Zyklus, wo beginnt er. Seit dem Hochmittelalter ist der Zyklus viermal ins Zeichen wiedergefallen mit seinem Start. Wir haben also eine relativ unruhige Zeit ab Hochmittelalter, frühe Neuzeit und Gegenwart hinein. In den nächsten 2000 Jahren, gerechnet ab 1965, fängt dieser Zyklus überhaupt nur zweimal in einem Marszeichen an. Er fängt niemals im Zeichen Widder an, er fängt zweimal im alten Marszeichen Skorpion an. In diese Zeit fällt außerdem die äußerst seltene Dreifachkonjunktion Uranus, Neptun und Pluto. Zum letzten Mal begann diese Dreifachkonstellation neu im Jahr 579 vor Christus. Das war eine Zeit des großen spirituellen Aufbruchs der Menschheit. Wahrscheinlich waren Lao Tse, Konfuzius und wahrscheinlich auch Zoroaster und Buddha Zeitgenossen und haben in dieser unglaublichen Zeit, etwa 6. Jahrhundert vor Christus, ganz unterschiedliche Religionen gegründet. Gleichzeitig haben wir in dieser Zeit und danach das perikleische Zeitalter in Griechenland. Das heißt, wir haben einen ungeheuren Schub an vor allem spiritueller Innovation. Im Jahr 579 vor Christus begann das Ganze im Zeichen Stier. Das heißt, da ging es relativ nachhaltig, da ging es langsam zu. Erdzeichen neigen auch ein bisschen zur Dogmatik. Möglicherweise haben wir aus der Zeit die Dogmatik der Religionen derart, mit der wir uns immer noch herumschlagen. Demnächst, im Jahr 3370, beginnt diese Dreifachkonjunktion Uranus, Neptun, Pluto im Zeichen Zwillinge. Das heißt, wir erwarten dann eine ungeheure Vielfalt von Ideen, möglicherweise auf Kosten der Nachhaltigkeit. Das stimmt, um auszuwissen.
Sie merken, ich greife bald vor. Ich lasse mich also selber vom Wassermann-Zeitalter und einer wassermännischen Konstellation wie Uranus Pluto fortreißen. Mir ist das aufgefallen, wie gesagt, bisher hat dieser Zyklus relativ häufig im Zeichen Widder angefangen. Künftig fängt er ausgesprochen häufig in irdischen und luftigen Zeichen an. Das heißt, vielleicht ist das wirklich das Wassermann-Zeitalter mit einer vorwiegend vernünftigen Erde und Luft, mit einer vorwiegend wissenschaftlichen Impulsgebung. Vielleicht ist es wirklich das friedliche Wassermann-Zeitalter, das auf marsische Umtriebe verzichten kann. Das wäre so die erste Hoffnung, die ich in einem langfristigen Bild an Uranus-Pluto knüpfen würde. So. Ich komme zu einem weiteren Punkt. Ich will das Thema Uranus oder Pluto will ich ja nicht ganz vergessen. Und wie gesagt, wir bringen gerade mancherlei Beschwerden, dieses Schreckensquadrat hinter uns. Drei besonders turbulente Jahre. Wer in Aktien bei Ihnen spekuliert hat, der hat wohlgetan. Wer gehofft hatte, dass er Geld Zinsen bringt, der hat sich vergaloppiert. Keine Zinsen. Das haben die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank in Frankfurt und ebenso die entsprechende Bank in Amerika, die haben das also wegmanipuliert. Das heißt, das Geld hat sich nicht so entwickelt, wie wir das gerne hätten, sondern es ist daran gemacht worden, eine plutonische Maßnahme, Manipulation ist plutonisch. Wir haben diese turbulenten Jahre hinter uns gebracht. Was erwartet uns eigentlich, wenn diese Bedrängnis vorbei ist? In welche Richtung wendet sich denn dann die Menschheit? Was wird getan? Wo und in welcher Hinsicht wird aufgeräumt? Der Sprung ist ja ziemlich weit gewesen. Der letzte Zyklus begann 1815 im Zeichen Widder, Zeitalter der Kriege, des Genozids, muss man dann hinzufügen. Also ein wirklich eisernes Zeitalter unter Uranus Pluto. Also ein eisernes Zeitalter in dem relativ kurzen Zyklus von 115 Jahren zwischen 1850 und 1965. Was in den 60er Jahren aufkam, war etwas ganz anderes. Nicht der Krieg, allerdings Streit. Nicht der Krieg, sondern mehr Rechte. Erinnern Sie sich an die Bürgerrechtsbewegung in Amerika, 1964, I Have a Dream. Die berühmte Rede von Martin Luther King, der im selben Jahr dann umgebracht wurde. Bürgerrechte waren ein ganz großes Thema. In Europa mündete diese Zeit in die Studentenbewegung, auch eine Bewegung um mehr Rechte. Das alles gehört jedenfalls nicht in eine kriegerische Zeit, sondern es gehört in eine Zeit friedlichen Zusammenlebens, aber eines Zusammenlebens, in dem auch der Geringste, Jungfrau, auch das Geringste, wertgeschätzt und gewürdigt wird. Übertragen wir das auf die Kollektivpsychologie, dann ist auch der Geringste Mensch wert, berücksichtigt zu werden und seinen Platz in einer Demokratie zu finden. Das könnte für mich die Botschaft oder eine der Botschaften von Uranus Pluto mit Neubeginn in Jungfrau sein. Ich habe mal eine Tabelle angefertigt. Ich bin heute Abend ein Mensch der Tabellen. Um zu vergleichen, was ist denn zwischen Widder und Jungfrau eigentlich passiert. Wenn wir diesen Zyklus Uranus-Pluto auf diverse gesellschaftliche Leistungen im wissenschaftlichen Bereich, vor allem im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich Uranus applizieren, wenn wir uns überlegen, welche sozialen Innovationen Uranus als Herrscher von Wassermann als ein wichtiges soziales, ein gruppenorientiertes Zeichen, wenn wir uns das klar machen, was ist eigentlich in der Vergangenheit bis 1965 passiert und was könnte seit 1965 als Thema vorherrschend sein bzw. vorherrschend werden, dann komme ich zunächst einmal auf die Frage, wie ist denn die Psychologie, die Kollektivpsychologie von Widder einerseits und von Jungfrau andererseits. Das heißt, der erste Zyklus im sogenannten Wassermann-Zeitalter, von Grano Peperoni gesprochen, weil das ja astronomisch so nicht stimmt, wohl aber gefühlt, was ist anders geworden? Im Zeichen Widder geht es um gesellschaftliche Pionierleistungen ohne Rücksicht auf die Erfahrungen anderer Menschen. Da war man ein Self-Made-Man, das war das Zeitalter der großen Expeditionen. Die Leute sind zum Nordpol vorgestoßen oder zum Südpol, entweder ganz allein, wie Roald Amundsen auf Skiern zum Südpol gefahren ist, oder in großen Expeditionen, die auf ihre Weise große Pionierleistungen waren, selbst wenn sie gescheitert sind. Wissenschaft sieht heute ganz anders aus. Die Welt wird nicht mehr erobert, sondern sie wird unter dem Mikroskop gesichtet und auf diese Weise dargestellt, gedeutet und verändert. Typisch Jungfrau. Das wieder naturell im gesellschaftlichen Miteinander geht von einer subjektiven und eigentlich unkomplizierten Haltung aus. Das heißt nicht, dass diese Haltung nicht aggressiv wäre. Nicht? Der wieder geht einfach direkt drauf los und sagt, das muss so sein, ich sehe das so, also gucke ich mir das jetzt an. Nicht? Man marschiert einfach los, man weiß zwar nicht genau, wo es hingeht, aber man ist sicherlich als Erster da. Ich habe ganz unten zwei Zeilen aus Liedtexten hingeschrieben. Das eine habe ich gerade ungefähr zitiert. Das heißt, ich will, dafür bin ich schneller dort. Für den Widder und für die Jungfrau, da muss man nur den Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Das ist auch für den Widder mit einem deutschen Komiker angeht. Ne? Die Jungfrau-Orientierung ist nicht subjektiv und nicht unkompliziert. Die Jungfrau ist zunächst einmal perfektionistisch und sieht die Einzelheiten. Das heißt, es werden alle möglichen Fälle durchgespielt im Zug einer gewissen Gelehrsamkeit. Man will objektivierend sein, man will sachlich gut orientiert sein. Daraus resultiert sozusagen Forschung. Daraus resultiert letztlich auch die Pionierleistung, die Wissenschaft immer erbringt. Der Widder oder der kollektive Widder denkt eigenwillig, während das Jungfraudenken, vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wissenschaftlich ist. Das heißt, das ist eigentlich ein saturnisches oder zumindest merkuriales Denken. Der Widder denkt nicht saturnisch, das ist dem alles nur lästig. Ne? Nicht? Man sieht, dass die Dinge getan werden müssen, man sieht Lücken in der Kenntnisnahme der Welt, also versucht man diese Lücken zu schließen, koste es, was es wolle. In der Widderzeit von Uranus Pluto ist man forsch und aggressiv vorgegangen. In der Jungfrauzeit geht man zurückhaltend und behutsam vor. Das kriegerische Draufgängertum, die positive Wissenschaft, in deren Namen man die Welt erobert, das liegt hinter uns seit 1965. Jetzt sind wir nicht draufgängerisch, sondern gehen eher zurückhaltend und pragmatisch vor. Wir gucken, dass wir nichts kaputt machen. Wir denken an Ökologie, ist zum Beispiel eine Idee und eine Vorstellung von Welt, die in der Widderzeit zwischen 1850 und 1965 kaum hätte gedacht werden können. Es gab einen einsamen Rufer in der Wüste, die aber nicht gehört wurden in dieser Zeit. Das ganze ökologische Denken ist ein typisches Kind, ein wichtiges, ein ernstzunehmendes Kind aus der Zeit, da der Zyklus neu begonnen hat im Zeichen Jungfrau. Der Widder ist ungeduldig, die Jungfrau ist alles andere als ungeduldig, die ist sorgfältig, gründlich und methodisch. Der Widder ist der typische Unternehmer, die Jungfrau denkt in Angestelltenverhältnissen, nein, besser hätte man sagen können, in Teams, in Gruppen. Da hat jeder seinen Platz, da nimmt jeder seine Rolle ein, aber diese Rolle ist einem großen Ganzen zuträglich. Der kollektive Widder unter Uranus Pluto hat natürlich die Chance, eine völlig neue Leistung zu erbringen, den großen Wurf zu machen. Bei Jungfrau ist die Gefahr der Engstirnigkeit. Man erneuert nur das Detail, man wechselt die Türklinke aus, aber die Tür knarrt immer noch. Der Widder setzt und behauptet, so ist es, die Jungfrau kümmert sich um Rückversicherung und Beweisbarkeit. Der Widder ist in gewisser Weise egoistisch, die Jungfrau tut alles, auch die Forschung, auch die sozialen Innovationen, um eine Dienstleistung im Geist eines großen Teams zu vollbringen. Kopfmechanik, Maschinenbau sind Zeichen des Widderzeitalters, hätte ich bald gesagt, sind Zeichen einer Mechanik, die große Maschinen herstellt. Bei der Jungfrau geht es um Feinmechanik, die Elektronik wird vorwärts gebracht, schließlich die Nanotechnologie. Das ist die Signatur der technischen Wissenschaften seit den 60er Jahren. Die Feinmechanik und Feinstmechanik, Nanotechnologie, das nimmt jetzt seinen Lauf, während die großen Maschinen sich nicht großartig weiterentwickelt haben. Tja, schließlich, ich gehe jetzt nicht die ganze Liste durch, der Widder in diesem Zeitalter, vielleicht beginnen wir mit dem kommunistischen Manifest von 1848, da geht es an die Revolution, da geht es zum eifernden Aufbruch, der neue Mensch soll kreiert werden. Nicht? Das ist jedenfalls das Ziel, sei es von Karl Marx, sei es von Friedrich Nietzsche, sei es vom Dritten Reich, sei es vom Stalinismus. Der neue Mensch wird mit aller Gewalt konstruiert und ins Leben gerufen und ist doch nur ein Zombie, während die Jungfrau zu einem rechten, menschengemäßen Leben aufruft, also zu einer sanften Reform, zu einer Besinnung. Schau mal, was dir gut tut, schau mal, was deinem Körper gut tut und entwickle daraus ein neues Menschenbild. Jetzt sind wir sozusagen in einem Schnellritt durch allerlei Ideen gegangen, die einerseits das vorige Zeitalter von Uranus Pluto bis 1965 geprägt haben und die jetzt unsere Gegenwart prägen, seit 1965. Natürlich hat es diese Ideen schon immer gegeben, aber erst seit Mitte der 60er Jahre, seitdem wir anfangen vom Wassermann-Zeitalter zu reden, seitdem wir vom New Age reden, sind diese Ideen sozusagen so stark geworden, dass sie einen organisatorischen Ort gefunden haben, dass sie in aller Munde sind, dass sie sozusagen Massenbewegungen erzeugen. So wie früher die Menschen in Massen ins Heer aufgenommen wurden, es gab eine Wehrpflicht, es gab ständig irgendwo heiße Konflikte. Nach dem Zweiten Weltkrieg, noch vor 1965, 1966, haben wir interessanterweise einen sogenannten Kalten Krieg. Bewegen Sie mal diese Formulierung in Ihrem Kopf hin und her. Der Krieg kann nicht mehr ganz heiß werden. Es ist ein kalter Krieg. Es war immer noch gefährlich genug und die Großmächte saßen wie die Skorpione in der Flasche. Keiner konnte zuerst die Bombe werfen, weil er dann als Zweiter gestorben wäre. Aber darüber ist der Krieg buchstäblich kalt geworden. Die Jungfrau gilt eher als kaltes Zeichen. Kalt und trocken wäre die Urqualität. Der Widder, heiß und trocken, marsisch geprägt, ist natürlich sehr viel heißer. Der heiße Krieg, der kalte Krieg. Die letzten Jahre des Widderzyklus von Uranus und Pluto waren vom kalten Krieg geprägt und es scheint auch jetzt nicht viel anders zu sein. Wir sind in einer Phase des kalten Krieges, vielleicht eines neuen kalten Krieges mit Russland, wer weiß das so genau, wir lassen uns überraschen. Nur jetzt haben wir einen Grund dazu. Wir sehen, dass die Jungfrau-Orientierung des laufenden Uranus-Pluto-Zyklus ganz woanders hin will als in eine kriegerische Auseinandersetzung. Es geht nicht nur um die Welteroberung mit großen Heeren, sondern es geht um das Verstehen der Welt und um das Vernetzen der Welt. Diese Vernetzung ist im Grunde auch eine Erfindung dieses Uranus-Pluto-Zyklus. Ich habe eben das Jahr 1987 genannt. Das erste Halbquadrat von Uranus zu Pluto. Bald danach hatten wir die frühen 90er Jahre mit der sogenannten Steinbock-Klimax, nämlich Saturn, Uranus und Neptun in einer Dreifachkonjunktion oder nahezu Dreifachkonjunktion im Zeichen Steinbock. Aus dieser Zeit, 1993, resultiert sozusagen die Machbarkeit des Internets. Das Internet ist auch eine Idee, die schon einige Jahre vorher existierte. Aber man hatte sozusagen noch nicht den Dreh gefunden, beziehungsweise man hatte sich noch nicht vorstellen können, dass das Internet wirklich menschenverbindend ist und dass das Internet in der Tat eine ganz große Auswirkung auf unser Sozialverhalten hat. Nicht? Wir gehen heute erheblich weniger in Geschäfte, um zu wühlen, um zu gucken, um zu riechen, um zu schmecken und uns das eine oder andere Buch anzuschauen im Buchladen, sondern wir bestellen online. Ja? Händler haben sich darauf eingestellt, es gibt wesentlich weniger Präsenzgeschäfte, es gibt aber dafür viele Internetgeschäfte, die wahrscheinlich aus einem kleinen Laden in der Garage bestehen und ansonsten alles am Computer organisieren. Wir greifen weniger zum Telefon, schreiben mehr E-Mails, schöne Briefe werden vielleicht noch zum Geburtstag geschrieben. Unser Kommunikationsverhalten, unser Sozialverhalten hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Auch das kann man, auch wenn es unmittelbar zu tun hat mit der Dreifachkonjunktion Saturn, Neptun und Uranus Anfang der 90er Jahre, so hat es doch auch mit diesem Zyklus Uranus-Pluto zu tun im Zeichen Jungfrau. Okay. Vielleicht noch eins. Wir haben in der Widderzeit seit 1850, haben wir zunächst sehr behutsam, dann zunehmend den Wettlauf um die Kolonien mit gewissen Höhepunkten um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert. Die Großmachtpolitik, der Imperialismus, Kolonialismus, das ist auch ein Kind dieses Wiederzeitalters bei der Oberlust-Konstellation. Die Politik, der Imperialismus wird oft unter anderem von Gewalt durchgesetzt. Das Militär hat Vorrang, ist Staat im Staate. Am Hofe des Kaisers Wilhelm in Berlin war auch der kleinste Leutnant, galt mehr als der intellektuellste Zivilist. Der Leutnant hatte sozusagen höheren Vorrang als der Promovierte oder der Professor. Das heißt, alles war militärisch ausgerichtet, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern in allen zivilisierten Staaten Europas auch. Die Welt wird im Wettlauf um die Kolonien erobert und ausgebeutet. Mehrfach gibt es den Griff nach der Weltmacht. Der Kapitalismus zeigt sich von seiner unangenehmen Seite. Das Unternehmertum ist ungebremst, fühlt sich frei auch zur Ausbeutung von Mensch und Natur. Der Zweite Weltkrieg ist dann gewissermaßen der Höhepunkt und der Abschluss, da geht sozusagen der Welt schließlich der kriegerische Atem aus. Es geht nicht nur um den Beginn, um das Tierkreiszeichen, in dem der jeweilige Zyklus beginnt, sondern es geht auch um eine Gegenüberstellung von Uranus und Pluto. Das sind ja beides sehr verändernde Kräfte, wie überhaupt die transsaturnischen Kräfte, Uranus, Neptun und Pluto, auf je eigene Weise mit Veränderung, mit Wandel zu tun haben. Uranus, das ist die plötzliche Veränderung, sozusagen auf einen Ruck. Da ist was Offenes und Marsisches dahinter. Neptun ist der ganz schleichende, stille, liebevolle, nette Wandel. Nicht? Das ist so, wie wenn Sie ein Glas Wein trinken. Es schmeckt wunderbar. Ihre Stimmung wird weicher, aber sonst ist alles beim Alten. Dann trinken Sie das zweite Glas Wein, Ihre Stimmung wird noch weicher. Entweder fangen Sie an zu weinen oder Sie fangen an, unkontrolliert zu lachen, nicht, und reißen andere mit. Und irgendwann nach dem dritten oder vierten Glas Wein ist alles total anders. Aber es ist eigentlich nichts passiert. Das ist Neptun. Nicht, und am anderen Tag ist der Rausch ausgeschlafen. Pluto hingegen, den merkt man erst gar nicht. Ich mache das gerne mit etwas Lärm vor. Nehmen wir an, Sie sitzen in Ihrem Hotelzimmer und es klopft. Sie überhören das Klopfen, denken vielleicht, es ist das Zimmermädchen. Es klopft stärker und Sie rufen raus, bitte im Moment nicht stören, ich bin im Bademantel. Dann springt die Tür auf und die Lokomotive rollt rein, das ist Pluto. Wenn Pluto eine Konstellation bildet, mit einer Stellung in Ihrem Horoskop, dann merken Sie ein halbes Jahr zunächst gar nichts. Pluto klopft nur an die Tür. Aber dann passiert eine unglaubliche Beschleunigung und der Faktor, der von Pluto angestrahlt wird, der fängt an, sich zu bewegen und zettelt sozusagen die Revolution in Ihnen an. Danach ist alles ganz anders. Ein halbes Jahr überhaupt nichts und das nächste halbe Jahr Speed, Speed, Speed und Umsturz. Und Pluto wirkt nicht nur sozusagen knallig oberflächlich, wie Uranus das ganz gerne tut, sondern Pluto wirkt tief, tiefer am tiefsten. Nach dem einen Jahr, 6 Monate ohne Reaktion, die anderen 6 Monate mit heftigen Reaktionen, nach dem einen Jahr sind die Dinge völlig anders. Sie hatten sich vielleicht vorgestellt, mit ihrem Partner alt zu werden und im alten Beruf zu bleiben. Nicht? Stattdessen ist der Partner weg, sie haben den Beruf gewechselt und das Häusle ist auch verschwunden. Das gehört nämlich zur Scheidungsmasse. Das ist Pluto. Das heißt, Pluto verändert radikal, Uranus verändert sozusagen mit Knall und Neptun verändert schleichend. Wenn Sie jeden Abend ein Glas Wein trinken, auf den dann 4 werden und am anderen Tag Ihren Rausch ausgeschlafen haben, dann haben Sie nach 13 Jahren auch eine gewisse Persönlichkeitsveränderung durchgemacht, die irreversibel ist. Da das alles so schön still und leise passiert, ich schwöre, die Neptun ist gerade ein bisschen negativ, ich empfinde ihn durchaus als positiv. Da das alles still und leise ist, zählt Neptun nicht einmal unter allen Astronomen zu den Übeltätern. Okay, so, jetzt die versprochene Gegenüberstellung von Uranus und Pluto. Einfach ein paar Vokabeln, die wir uns jetzt auf der gesellschaftlichen, auf der mundanen Ebene wieder ins Gedächtnis rufen wollen. Uranus sorgt für Umsturz. Das ist die Revolution, Nicht? Die Leute sind glücklich, wenn der alte König gestürzt ist und stattdessen die Republik ausgerufen ist. Ein Problem ist damit nicht gelöst, es ist vielleicht beseitigt, aber nicht gelöst. Bei Pluto geht es nicht um den Umsturz, sondern es geht um eine Wandlung, und zwar um eine substanzielle, bewusstseinsmäßige Wandlung. Das heißt, letztlich geht es bei Pluto immer um eine Persönlichkeitsveränderung. Das ist etwas, wovor wir echt Angst haben dürfen. Persönlichkeit, mein Ich, derjenige, der ich bin, und das wird sich jetzt alles ändern. Wer bin ich denn dann? Bin ich dann überhaupt wer? Gibt es mich dann noch? Das ist der Grund, warum Pluto immer auch mit dem Tod zu tun hat. Das muss nicht der physische Tod sein, aber der Gedanke an den Tod, an die finale Veränderung, nämlich dann, wenn ich meine ganze Persönlichkeit wieder hergeben muss im Sterben. Dieser Gedanke spielt immer bei Pluto mit einer Rolle und sollte von uns auch nicht gescheut werden. Übrigens der beste Beweis dafür, dass wir in einem wirklich plutonischen Zeitalter leben, ist, der Tod wird nicht mehr tabuisiert. Ich weiß nicht genau, wie die Situation in Österreich ist, aber in Deutschland gibt es seit einigen Jahren eine sehr breite und sehr offene Debatte über das Thema Patientenverfügung, über das Thema, was dürfen die Ärzte tun und was müssen sie nicht mehr tun, was sollen sie nicht mehr tun, wenn das Individuum nicht mehr Herr seiner Entscheidungen ist. Die Rechte des Patienten sind in Deutschland inzwischen sehr gestärkt worden. Wenn der Patient seinen Willen nicht mehr bekunden kann, aber einen Betreuer hat, dann hat der Betreuer gegenüber den Ärzten das Recht, zu sagen, es gibt jetzt keine weiteren therapeutischen Maßnahmen mehr, es gibt nur noch palliative Maßnahmen, meinem Schützling soll ein würdiger Tod beschieden sein, nicht noch eine Maßnahme, sondern noch eine Maßnahme, das Leben auch nicht verbessert. Und in diesem Zusammenhang wird in zahllosen Ethikforen von Ärzten über den Tod diskutiert, und das sind öffentliche Foren. Die Hospizbewegung, also die ehrenamtliche Sterbebegleitung, nimmt seit einigen Jahren einen ungeahnten Aufschwung in Deutschland. Inzwischen heißt es, hat jeder Dritte eine Patientenverfügung. Das heißt, der hat sich irgendwie mit seinem eigenen Ende auseinandergesetzt. Da ist sozusagen eine völlige Veränderung passiert. Der Tod wird nicht mehr tabuisiert. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie die Situation in Österreich ist, aber ich vermute, dass sie ähnlich ist. In der Schweiz, unter etwas anderen Voraussetzungen, ist es ähnlich. Da ist was passiert, was plutonisches, was ich übrigens für einen großen Vorzug halte. Als wir noch technisch-industriell unterwegs waren, optimistisch in Bezug auf die technischen Möglichkeiten der Welt, so Ende der 60er und in den 70er Jahren, vielleicht noch Anfang der 80er Jahre, da wurde der Tod weggesperrt und weggeschlossen. Nicht? Da starb man im Krankenhaus in der Wiesenkammer oder auf dem Gang. Heute sieht es Gott sei Dank ganz anders aus. Okay, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Uranus strebt den Richtungswechsel an, während Pluto sich um die Richtungsfindung bemüht und dabei natürlich auch unorthodoxe Richtungen in Betracht zieht. Aber Pluto kann unter Umständen zu dem Schluss kommen, die Richtung stimmt bereits, sie muss nur anders gelebt werden. Uranus befreit sich von Bindungen, während Pluto geradezu im Gegenteil die Tiefe, die unauflösliche Bindung betont. Pluto setzt unter Zwang, Uranus sprengt den Zwang, jedenfalls zeitweise. Manchmal denke ich, ist der Uranus wirklich der Planet der Astrologen? Ich bin jetzt ein bisschen gegen den Stachellücken. Denn es scheint ja ein Zwang in sich zu sein, diesen Planeten zu hofieren. Müsste da nicht Pluto der Planet der Astrologen sein? Dieses Paradox erlauben Sie mir bitte. Okay. Uranus sorgt, wie schon angedeutet, für das Unerwartete, für die Revolution. Bei Pluto geht es nicht um das Unerwartete zunächst, sondern es geht um die tiefe Veränderung, um die Transformation. Gut, deren Ergebnis ist wahrscheinlich auch nicht schon erwartbar, nicht? Aber Pluto betont das Thema des Unerwarteten überhaupt nicht. Pluto kann sozusagen mitten durch die Konventionen gehen und auf einmal hat sich alles verändert. Uranus will originell sein und radikal sein. Uranus zerstört oder negiert den materiellen Reichtum und lässt dagegen den Reichtum des Geistes gelten durch Originalität, durch Ideenfülle. Pluto geht von vornherein auf den Reichtum der Tiefe aus, guckt nach dem indirekten Reichtum, nämlich über Erbe, Zinsgewinne, Kredite, Schulden und Steuern. Das heißt, Pluto denkt unter Umständen sehr viel materieller als Uranus, aber immer unter der Perspektive, was von der Materie muss weggeräumt werden, weil es nur noch hindert und stört, und was von der Materie muss neu und anders gesehen und gewürdigt und gewertschätzt werden, damit es der Menschheit nutzt. Wenn wir bei Pluto von Tod reden, und das müssen wir immer, immer, immer tun, dann sollten wir bei Pluto auch von Auferstehung reden. Nach einem Tod kommt eine neue Inkarnation, nach einem Tod kommt eine neue Existenz, sei es in der jenseitigen Welt, oder es kommt, wie uns das Christentum lehren möchte, zu einer Auferstehung. Das heißt, der Kreislauf wird vollendet und fängt neu an. Uranus denkt eigentlich nicht in Kreisläufen, sondern in abrupten Setzungen und Veränderungen. Pluto denkt bei einem Schmerz, den er verursacht, in einem Kreislauf. Nicht? Nach dem Tod, der zu Pluto einfach dazugehört, kommt es zu einer Neuentwicklung, zu einer Wiederauferstehung. Aber unter veränderten Maßnahmen, unter veränderten Perspektiven. Uranus deckt die Geheimnisse radikal auf, lässt geheime Aktionen öffentlich werden, lässt Agenten, die im Geheimen operieren, hochgehen, wie man so schön sagt. Pluto kann das auch. Pluto kann auch für die Aufdeckung von Geheimnissen sorgen, aber Pluto hat auch die Tendenz, erst einmal das Geheime als Geheimnis zuzulassen, nämlich in Gestalt von Geheimdiensten, Undercover-Tätigkeiten zuzulassen, die allerdings irgendwann im Laufe des Prozesses aufgedeckt werden. Dann müssen eben neue Undercover-Techniken und Tätigkeiten entwickelt werden. Also auch da eine gewisse Kreisläufigkeit bei Pluto. Uranus ist die Kraft der Zerstörung dessen, was unfrei macht. Pluto ist einfach die Urkraft der Zerstörung im Sinne einer Regeneration. Uranus ist intuitiv, spontan und damit auch kreativ, aber Pluto ist die wahrhafte schöpferische Macht. Uranus greift ein, Pluto zerstört, aber heilt auch. Uranus schafft die bisherigen Werte ab, Pluto, um das Nietzsche-Wort zu benutzen, sorgt für die Umwertung aller Werte. Uranus ist Befreiung, Lösung der Fesseln. Aber was macht man dann mit der Freiheit? Pluto ist zunächst die Verstrickung, aber in dieser Verstrickung muss gelernt werden, wird gelernt. Uranus sprengt den Rahmen, Pluto wandelt den Rahmen und legt ihn neu fest. Uranus ist augenblicklich wirksam, sorgt für Innovation. Pluto steigert sich und transformiert. Mit anderen Worten, die uranischen Prozesse sind relativ schnell, plutonische Prozesse sind eher langsam. Wenn ich das alles so zusammensehe, es ist ja nicht nur eine Gegenüberstellung, sondern diese vielen Prinzipien, die ich hier einander gegenübergestellt habe, wirken ja auch zusammen in der Konstellation von Uranus und Pluto, dann komme ich an den Punkt, wo ich den Uranus-Pluto-Zyklus als eine Art von Motor der menschlichen Geschichte bezeichnen möchte, weil die beiden planetaren Prinzipien einander sinnvoll ergänzen. Uranus liefert die Impulse, liefert die Einfälle, liefert das Unerwartete. Pluto liefert den großen Zusammenhang, vielleicht auch den evolutionären Zusammenhang. Uranus für sich genommen ist zu schnell und bietet keine Struktur. Pluto für sich genommen ist zu langsam und bietet sozusagen keine Geschichte, mit der man sich identifizieren kann. Geschichte und geschichtsorientiertes Erinnern benötigt die einzelnen Geschichten und Überraschungen vor dem Hintergrund einer Struktur. Erst auf diese Weise kommt dynamischer und darum wahrnehmbarer Wandel zustande. Das heißt, Uranus und Pluto sorgen durch ihre jeweilige extreme Weise für das, was wir auf einer relativen Mitte wahrnehmen als historischen Wandel, auch als persönlichen Wandel. Nicht? Uranus sorgt für Geschwindigkeit und ist dabei manchmal zu schnell. Pluto sorgt für Nachhaltigkeit und ist dabei manchmal zu langsam. Gemeinsam gehen sie eine Art von goldenem Mittelweg, wie ich sagen möchte. Beide planetare Prinzipien stehen für Veränderung, beide haben zu tun mit Bewusstseinsveränderung und bildlich gesprochen mit den entsprechenden Drogen. Den Vergleich gestatten Sie mir auch. Pluto ist eher ein halluzinogener, psychedelischer Pilz und es ist eher ein synthetisches Aufputschmittel, zum Beispiel ein starker Kaffee. Das wäre eigentlich das Signal für die Pause. Ne? Ja. Was ich nach der Pause noch mit Ihnen machen möchte, ist, ich gucke mir die Themen und Schwerpunkte im vorigen und im gegenwärtigen Uranus-Pluto-Zyklus an. Das haben wir zum Teil schon gemacht. Da lege ich Ihnen dann einmal mehr eine Tabelle vor und ich komme dann sozusagen mit Zielgerade auf die Frage, die der ganze Vortrag stellen will, erwartet uns jetzt mehr Uranus oder erwartet uns mehr Pluto? Und was können und sollten wir dabei tun? Das heißt, ich möchte ein bisschen auch in diese utopischen Dinge, Zukunftsforschung, Dinge einsteigen, möchte mit Ihnen ein paar Möglichkeiten erörtern. Worauf steuert die Menschheit zu? Worauf wollen wir denn eigentlich umsteuern? Worauf vielleicht nicht? Wollen wir alle unter der Kontrolle der Banken und des NSA sein? Das Leben ist dann sicher, aber vielleicht auch langweilig. Ne? Das war jetzt so eine Pause.